Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Blanka Winkler.
Manipuliertes Gedächtnis von Eva Wolfangel. Die Fotos meiner Ex schmerzen nicht mehr. Wir beide beim Kajakfahren. Wir als zwei bunte Punkte auf einem Gletscher. Sie beim Kochen und anstatt in den Topf zu schauen, wo die Nudeln gerade überkochen, blickt sie verliebt in die Kamera. Ich habe die Fotos in einer alten Kiste gefunden, die ich lange nicht geöffnet habe, und es ist verrückt. Nie hätte ich gedacht, dass ich diese Bilder mal mit einer solchen Gelassenheit betrachten kann. Verbrenn die Fotos, haben Freundinnen damals gesagt, im Sommer 2001, als meine Freundin mich verließ. Du musst sie aus deinem Kopf kriegen. Aber ich bekam sie nicht aus meinem Kopf. Es dauerte. Wie viel Leid hätte es mir erspart, wenn ich sie einfach hätte vergessen können? Wie viel Lebenszeit hätte ich sinnvoller verbringen können als mit Liebeskummer? Heute wäre das einfacher. Für alle möglichen Anwendungen gibt es Apps. Tatsächlich zwar noch keine für das Vergessen, aber gerade entsteht eine Technologie, mit der sich Erinnerungen löschen lassen. Nicht nur eigene, allerdings auch die anderer. Nicht nur löschen, auch verändern oder ganz neu schaffen, Erinnerungen einpflanzen also. Schon lange geht es dabei nicht mehr nur um verflossene Beziehungen, sondern im harmlosesten Fall um neue Konsummärkte oder im schlimmsten um politische Ereignisse, Krisen und Kriege. Klingt nach Science Fiction? Das ist es nicht. Aber von vorn. Das Thema Erinnerungen beschäftigt mich schon lange. Denn ich bin erstens vergesslich, außer es geht um schmerzhafte Erinnerungen, und zweitens Tech-Journalistin. Drittens fasziniert mich die Komplexität von Erinnerungen, sind diese doch viel mehr als bloß reine Informationen. Die Psychologie versteht unter Erinnerungen das mentale Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen. Sie sind oft multimedial, beinhalten etwa Bilder, Gefühle und Klänge. Neurophysiologisch werden bei jeder Erinnerung, die unser Gedächtnis abspeichert, Verbindungen zwischen Milliarden von Neuronen in unserem Kopf verstärkt, verändert oder gar neu gebildet. Das nennt sich Neuroplastizität. Unser Gehirn passt sich also an das an, was wir erleben und empfinden. Die amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus, eine Koryphäe auf dem Gebiet, wir kommen später noch einmal auf sie zurück, hat sogar gezeigt, Erinnerungen sind formbar. Und das schon ganz ohne Technik. Mich aber beschäftigt vor allem die technisch erweiterte Erinnerung seit Jahren. Dahinter steckt die Idee, unser Gedächtnis auslagern zu können und somit nie mehr etwas zu vergessen. Jede Winzigkeit unseres Lebens würde auf immer gespeichert werden, so das Versprechen. Nicht nur jeder Termin, und sei er noch so banal, sondern auch jedes einzelne Ereignis. Und vor allem jede einzelne Person, der wir jemals begegnet sind. Nie wieder müsste ich Sie sind stottern, wenn mich jemand überschwänglich begrüßt, während ich keine Ahnung habe, wer vor mir steht. Mein smartes Gerät der Zukunft, vermutlich eine Brille, würde unauffällig einblenden: Das ist Anna Müller, Bibliothekarin, zwei Kinder, lebt in Berlin, ihr kennt euch vom Theaterprojekt. Zuletzt habt ihr über Folgendes diskutiert. Ich habe in meinen Recherchen der vergangenen Jahre Pioniere begleitet, für die genau diese Zukunftsvorstellung bereits Gegenwart ist. Einer zum Beispiel, der US-Informatikprofessor Thad Starner, protokolliert seit 31 Jahren in Echtzeit alles mit, was er erlebt. Er hat sich dafür eine Computerbrille und eine Art Hosentaschentastatur gebaut, auf der er mit speziellen Griffen tippen kann, ohne die Tastatur zu sehen. Diverse Interviews und Gespräche zwischen uns beiden sind inzwischen in seiner erweiterten Erinnerung abgelegt. Er kann in seinem Archiv jedes Wort nachschauen, das wir je gewechselt haben. Immer wieder spricht er mich auf Ereignisse aus meinem Leben an, wenn wir uns über den Weg laufen. Manchmal ist es mir peinlich, dass er sich mittels Technik besser an mein Leben erinnert als ich mich selbst. Auf seine lückenlose Erinnerung war ich immer ein wenig neidisch. Eine Zeit lang hatte ich sogar überlegt, mir selbst eine Datenbrille plus Hosentaschentastatur zuzulegen. Es hätte mir so viele peinliche Situationen erspart. Doch dann bekam ich Kinder und hatte keine Zeit mehr für solche Spielereien. Jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten raus. Und ich bereue, dass ich mir damals keine perfekte Erinnerung zugelegt habe. Die ersten Worte, die ersten Schritte. Wie wenig weiß ich noch aus den ersten Jahren der Kinder? Wie schnell, verdammt nochmal, kann man eigentlich schöne Dinge vergessen? Und wieso lässt sich Erinnern und Vergessen nicht besser steuern? Hamburg, April 2023. Ich besuche eine Konferenz zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion und treffe zufällig auf Elise Bonnet von der französischen Hochschule Telekom in Paris. Sie erforscht, wie sich Erinnerungen mittels Virtual Reality, VR, manipulieren lassen. Bonnet hat nichts gemein mit den Marktschreiern des Silicon Valley. Die junge Doktorandin wählt ihre Worte vorsichtig, mit Bedacht. Und doch wird sie später diesen einen Satz zu mir sagen, der meine Gedanken flirren lässt. Es sollte möglich sein, ihre Ex-Freundin aus ihrer Erinnerung zu löschen. Begeistert von ihrer eigenen Einschätzung ist Bonnet jedoch nicht. Ihr Vortrag auf der Hamburger Konferenz klingt deswegen ziemlich kulturpessimistisch. Eine Warnung soll er sein. Sie und ihr Team aus den Bereichen Informatik und der Psychologie haben einige Szenarien zusammengetragen, die zeigen sollen, wie smarte Brillen und andere Zukunftstechnologien unsere Erinnerung so verändern können, dass wir wirklich nicht mehr unterscheiden können, was real stattgefunden hat und was nicht. Jeder kann seine eigene Realität erschaffen, sagt Bonnet, was natürlich zu Problemen führen kann. Das Problem haben wir doch heute schon, denke ich. Deepfake, Social-Media-Propaganda und Fake News sei Dank. Aber auch unser Gehirn selbst spielt eine fragwürdige Rolle. Gerade weil es so ein unzuverlässiger Dokumentar ist, entsteht ständig Streit darüber, was genau vorgefallen ist. Denn Erinnerungen sind nicht nur lückenhaft, sie sind auch dynamisch, können sich also im Verlauf der Zeit verändern. PsychologInnen sagen, mit jedem Abruf einer Erinnerung, also jedes Mal, wenn wir an ein Erlebnis denken oder von ihm berichten, verändert sich die Erinnerung selbst. Das kann sie verzerren, einseitig machen und manchmal schlicht ins Falsche verkehren. Die Psychologie weiß das schon lange. Wir sehen ein Foto und glauben später, wir seien selbst Teil jenes Moments gewesen, den das Foto zeigt. So leicht lassen sich unser Gedächtnis und unsere Psyche austricksen. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. In einer viel zitierten Studie legte Elizabeth Loftus bereits vor mehr als 20 Jahren Versuchspersonen Fotos vor und ließ den Probanden von deren Angehörigen einreden, die Bilder zeigten ein Kaufhaus, in dem sie als Kind verloren gegangen seien. Die Betroffenen nahmen die Fake-Informationen in ihre eigene Erinnerung auf. Später konnten sie kaum glauben, dass sie die angebliche Erfahrung niemals erlebt hatten. Sie erinnerten sich doch daran. Seit ich von dieser Studie weiß, kommt mir ein bestimmtes Foto aus der Kiste mit Schnappschüssen meiner Vergangenheit verdächtig vor. Auf dem Bild ein reich gedeckter Campingtisch, daran sitzend ein guter Freund und ein anderer Mann, von dem ich behaupten würde, dass die zwei sich gar nicht kennen. Aber offenbar haben wir zusammen Urlaub gemacht an diesem schönen Ort. Grün, Bäume, Sonne, nur wo? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Es funktioniert also in beide Richtungen. Wir erinnern uns an Dinge, die wir nicht erlebt haben, und wir vergessen Ereignisse, obwohl wir dabei waren. Wenn ich an meine Liebeskummerzeit zurückdenke, klingt Elise Bonnets Versprechen sehr verlockend. Ich hätte viel dafür gegeben, wenn mir damals jemand vergessen auf einen Klick angeboten hätte. Ich hätte alle Bedenken beiseite gewischt. Die Verlockung ist zu groß, um es nicht zu tun. Aber ein anderes Szenario aus Bonnets Arbeitsgruppe ist fast noch verführerischer. Ich könnte meine Ex dank smarter Brille auch im realen Leben ausblenden, wenn ich ihr heute zufällig über den Weg laufen würde. Technisch ist das schon machbar. Mittels Gesichtserkennung kann die Brille eine Person identifizieren und diese in meiner Ansicht durch die Brillengläser entweder verschwimmen lassen oder sie mit anderen Motiven überdecken. So wie man heute in manchen Handys schon unliebsame Personen aus Fotos löschen kann. Ein Klick und die KI ergänzt dann das fehlende Stück Strand oder was auch immer im Hintergrund des Bildes zu sehen ist. Um das ganze Versprechen des gezielten Vergessens perfekt zu machen, könnte ich die negativen Erinnerungen auch noch mit schöneren überschreiben. Voilà, war was. Damals, im April 2023, kann ich kaum glauben, welche Zukunftsszenarien Bonnet und ihre KollegInnen auf der Konferenz entwerfen. Es scheint so absurd, dass mir Zweifel kommen. Handelt es sich bei diesen Szenarien nicht einfach um die Fantasien von ExpertInnen, die was mit Computern machen, denke ich, aber nicht wirklich über die neurophysiologische Funktion des Gehirns und die Komplexität unserer Psyche Bescheid wissen? Doch einige Monate nach Bonnets Vortrag in Hamburg werde ich genau das erleben, was ich ein Jahr zuvor noch angezweifelt habe. Eine Forscherin wird mich tatsächlich etwas vergessen lassen. Sie wird meine Erinnerung manipulieren. Doch bis es soweit ist, denke ich immer wieder an das Urlaubsfoto aus meiner Vergangenheitskiste. Den Schnappschuss beim Camping. Wer ist der Mann auf dem Bild? Wieso kommt die Erinnerung nicht zurück? Wenn ich doch nur zurückspulen könnte. Thad Starner mit seinem externen Gedächtnis und seiner Hosentaschentastatur, er hätte mein Problem nicht. Das ist der Moment, in dem ich beschließe, Gordon Bell zu kontaktieren. Er ist der Pionier auf dem Gebiet der totalen Erinnerung. Ende der 1990er Jahre beschloss er, all seine Spuren in der Welt zu digitalisieren. Er scannte unendlich viele Dokumente ein, jedes Foto, schrieb Blogposts und Berichte. In seinem Buch Total Recall beschreibt er, wie er auf diese Weise eine Art Alter Ego bauen wollte. Heute ist er 95. Wer, wenn nicht er, kann mir sagen, ob die totale Erinnerung funktioniert? In unserem Videotelefonat erklärt er, wie viel Hoffnung er mit seinem Projekt verband. Eine totale Erinnerung. Die Idee schien nicht nur wie der Weg zu einem Ort, an dem der Mensch in der Lage wäre, nie wieder etwas zu vergessen. Sie schien noch viel größer, wie der Weg zu Frieden und Demokratie. Denn entstehen viele Konflikte nicht aus unterschiedlichen Perspektiven der Vergangenheit und Gegenwart? Wenn wir gemeinsam zurückgehen und sehen könnten, wie es wirklich war, wäre damit nicht schon viel Streit um die Deutungshoheit von Ereignissen verhindert? Gerade jetzt gibt es so viel Desinformation, sagt Bell. Mit seinem absoluten Gedächtnis gäbe es immer eine wahrhafte Aufnahme. Doch irgendwann wurde er seiner Idee überdrüssig. Er hörte auf, jede Kleinigkeit aufzuzeichnen und festzuhalten. Das gestand der Pionier im April 2016 einem schockierten Reporter der Fachzeitschrift Computer World. »Wieso hat er aufgehört?«, frage ich ihn in unserem Videotelefonat. »Die schiere Datenmasse habe ihn überfordert«, sagt Bell. Jetzt aber, dem technologischen Fortschritt sei Dank, könnte seine Idee von Total Recall durchstarten. Denn mit smarten Brillen und erweiterter Realität wird es immer einfacher, unsere Erlebnisse aufzunehmen. Wir müssen nicht mehr mühsam unser Leben digitalisieren, wie Bell das getan hat. Denn die Augmented Reality Brillen von morgen verfügen ohnehin über Kameras sowie Sensoren und zeichnen alles auf. Wie eine solche erweiterte Erinnerung aussieht, hat mir mein Freund Ben einmal gezeigt, indem er mich rückwirkend mitnahm auf seine Verlobungsfeier. Ben lebt in Atlanta. Seine Party fand zwar in der virtuellen Realität statt, aber aufgrund der Zeitverschiebung zwischen den USA und Deutschland kam ich trotzdem zu spät. Als ich mich via Virtual Reality Headset zur Party zuschaltete, hatte ich das Wichtigste verpasst. Wie Ben seine Freundin fragt, ob sie ihn heiraten will. Wie sie dann weint vor Rührung und schließlich Ja sagt. Das würde er nie vergessen, sagte Ben später. Ganz sicher nicht, denn er hatte die ganze Party aufgezeichnet. Dreidimensional, in der virtuellen Realität. In diese Aufzeichnung lud er mich einige Tage nach dem Ereignis ein. So spazierte ich mit ihm als Avatar über seine eigene Party. Es war wirklich bewegend. Die Stille, die eintrat, als er die entscheidende Frage stellte. Wie alle die Reaktion seiner Partnerin erwarteten. Und wie seine Freunde schließlich jubelten und klatschten, als seine Liebste Ja antwortete. Heute kann ich nicht mehr definitiv sagen, ab welchem Zeitpunkt ich wirklich dabei war, welche Teile meiner Erinnerung ich selbst als aktive Besucherin des virtuellen Events erlebt habe oder was aus der Aufzeichnung stammt. Meine Erinnerung an die reale Situation und meine Erinnerung an die Aufzeichnung verschwimmen. Mein Gehirn behandelt beides als die gleiche Realität. Und das ist es ja eigentlich auch. Genau das wird allerdings in Zukunft von Unternehmen ausgenutzt werden, prophezeit mir Elise Bonnet, als ich nach der Konferenz in einem Video-Interview mit ihr spreche und ihr von Ben erzähle. Firmen werden Product Placement in unserer Erinnerung machen, sagt sie. Tech-Unternehmen würden gewissermaßen Werbeslots in unserer Erinnerung verkaufen, zusammen mit all den Sensordaten, die sie über Headsets und Controller aufnehmen können und die unsere emotionalen Regungen und vieles andere wiedergeben. Wenn Ben dann seine Verlobung Revue passieren ließe, würde vielleicht plötzlich eine Flasche Cola neben der Torte stehen. Das wären teure Werbeplätze, denn wer schafft es schon auf eine Verlobungsfeier? Der schönste Moment des Lebens mit Coca-Cola. Ben würde das gar nicht auffallen. Er würde die eingeschleuste Cola als Teil einer echten Erinnerung wahrnehmen. Er würde womöglich denken, dass er tatsächlich an seinem Verlobungstag Cola getrunken hat. Jenes Problem der manipulierbaren Erinnerung, das schon Elizabeth Loftus mit ihrem berühmten Kaufhausexperiment darlegte, es eskaliert an genau dieser Stelle. Meine Zweifel bleiben. Sitze ich einem Tech-Pessimismus auf, frage ich mich, oder dem Optimismus derer, die schon seit Jahren die totale Erinnerung proklamieren? Wie manipulierbar ist denn nun unsere Erinnerung? Um das zu erfahren, reise ich nach Manchester. Sarah Clinch ist eine der wenigen Wissenschaftlerinnen, die an der Wurzel dieses Phänomens forschen. Schon auf dem gemeinsamen Weg vom Bahnhof in Manchester zur Uni spüre ich ihre Entschlossenheit, allein an ihrem Schritt. Als wir durch die Stadt laufen, erzählt sie beiläufig und atemlos, wie schwierig es ist, an Erinnerung zu forschen. Es gibt keine Ground Truth, sagt sie, keine objektive Wahrheit, an der Erinnerungen sich überprüfen ließen. Schließlich sind sie subjektiv. Deshalb ist Clinch auch von den kleinen Kameras begeistert, die manche der Pioniere schon jetzt mit sich tragen, um im halbminütigen Takt ein Foto ihres Alltagsgeschehens zu schießen. Clinch hängt ihren Versuchspersonen diese Kameras um den Hals, um ein objektives Bild der Wahrheit zu bekommen, das sie dann mit den Erinnerungen ihrer ProbandInnen vergleichen kann. Diese kleinen Kameras sind die konsequente Fortführung von Gordon Bells totaler Erinnerung. Dass Sarah Clinch von der Faszination des technisch erweiterten Gedächtnisses gepackt wurde, ist ein Glücksfall. Eigentlich habe sie Psychologin werden wollen, erzählt sie. Hätte das geklappt, würde ihr vermutlich heute das Wissen für jene Technologie fehlen, die sie braucht, um ihre Experimente durchführen zu können. Letztlich habe sie keinen Studienplatz für Psychologie bekommen und einen Weg durch die Hintertür gewagt. An einer britischen Universität war es möglich, Informatik und Psychologie gleichzeitig zu studieren und sich erst später auf ein Fach festzulegen, sagt sie. Dann mochte ich Informatik und entschied mich, darauf zu konzentrieren. So wurde sie der Informatik geschenkt. Trotzdem vergräbt sie sich in psychologischen Forschungsmethoden, wann immer es sich anbietet. Und wer mit ihr 2 Tage durch Manchester rennt, vom eigentlichen Experiment über die Graduiertenfeier bis ins Kolloquium, versteht, dass es das Wissen verschiedener Disziplinen braucht, um das komplexe Thema der Erinnerungsmanipulation dingfest zu machen. Wir erreichen ihr Büro. Clinch öffnet eine quietschende Tür, dahinter eine kleine Kammer. Sie schiebt sich selbst hindurch und bittet mich hinein. Sie setzt sich auf einen kleinen Tisch an der Wand. An einen zweiten gegenüber soll ich mich setzen, mit dem Rücken zu ihr. Auf dem Tisch stehen ein Computerbildschirm und eine Tastatur. Freundlich, aber bestimmt klärt Clinch mich über das Experiment auf. Ich solle einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Keine Notizen machen, nicht lange nachdenken. Einfach die Fragen beantworten, wenn sie kommen. Erst einmal kommen aber keine Fragen, sondern in der ersten Runde des Experiments 5 YouTube-Videos. 5x5 Minuten zum Thema britische Manieren. In einem Video unterhalten sich ein Mann und eine Frau darüber, dass Fremde sich nicht ordentlich in eine Schlange einreihen würden, wenngleich Briten doch bei jeder Gelegenheit eine bilden. Ich fühle mich ertappt und muss grinsen. Die Videos beinhalten auffällig viele Werbespots aller möglichen Marken. Auch 8 Bankennamen sind darunter. Bis zu diesem Punkt ist das Experiment vor allem unterhaltsam. Doch plötzlich enden die Videos, ohne Ankündigung. Stattdessen erscheinen in der zweiten Runde des Experiments auf dem Bildschirm schier endlos lange Listen mit Logos und Schriftzügen von Shampoos, Restaurants, Automarken, Computern, Banken und mehr. Immer 2 Logos nebeneinander. Ich soll anklicken, welches der beiden ich in den YouTube-Videos gesehen habe. Aha, denke ich. Es geht hier um Werbung, nicht um Manieren. Die Aufgabe fällt mir schwer. Manche der Markenlogos sind mir so vertraut, dass ich mir schnell nicht mehr sicher bin, ob ich sie in den Videos gesehen habe, in den Listen oder vorher in meinem Leben. Besonders im Kopf bleibt mir das Logo einer Pizzakette, das ich, so suggeriert es mir zumindest meine Erinnerung, ebenfalls in den Videos sah. Es ist schwarz-weiß und erinnert mich an ein Mandala. Sarah Clinch sitzt die ganze Zeit hinter mir und beobachtet mich. Wird ihr dabei nicht langweilig, frage ich mich. Bin ich schnell genug? Die Zeit kommt mir ewig vor. Endlich darf ich aufhören, jeweils 2 Marken miteinander zu vergleichen. Jetzt kommt der letzte Schritt, sagt Clinch. Auf dem Bildschirm erscheint ein leeres Formular, das lediglich eine Überschrift trägt. Fluggesellschaften. Ich soll aus dem Kopf aufschreiben, welche mir einfallen. Ganz unabhängig von den Anzeigen aus den YouTube-Videos. Einfach, was dir in den Sinn kommt, sagt Clinch. Mir fallen 8 Fluggesellschaften ein. Danach folgen weitere Rubriken. Autos oder Kosmetik und wieder Banken. Gleich geschafft, sagt Clinch freundlich. Auf dem Bildschirm sehe ich jetzt noch Logos verschiedener Marken und Branchen. Ich soll anklicken, welche ich generell kenne. Das Experiment ist angelehnt an ein klassisches aus der Psychologie zum sogenannten Retrieval-Induced Forgetting, REF, also zum induzierten Vergessen bestimmter Begriffe durch die Erinnerung bzw. den Abruf anderer Begriffe der gleichen Kategorie. Beispielsweise Früchte oder Länder. Später bekommen die Versuchspersonen Listen vorgelegt, in denen nur ein Teil der zuvor genannten Begriffe wieder auftaucht. Wer beispielsweise im ersten Schritt eine Liste mit 8 Früchten sieht, auf der Äpfel und Bananen neben anderen Früchten vorkommen, und im zweiten Schritt 4 davon erneut sieht, in denen zwar Äpfel enthalten sind, aber nicht die Bananen, erinnert sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit an Ananas, die im ganzen Prozess nie vorkommen, als an Bananen. Das bedeutet, Begriffe der gleichen Kategorie löschen andere aus unserer Erinnerung. REF ist sehr robust belegt, sagt Clinch. Aber bisher eben nur im Labor. Doch so viel kann sie jetzt schon sagen. Erste Auswertungen einer Reihe ihrer Experimente vor Beginn der Pandemie zeigen einen deutlichen statistischen Effekt. REF funktioniert auch im Alltag. Clinch findet es naheliegend, dass Werbung eines der ersten Gebiete sein wird, in denen wir in Zukunft manipuliert werden, weil sich mit personalisiertem Marketing eine Menge Geld verdienen lässt. Die YouTube-Videos aus meinem Experiment hat sie gemeinsam mit einer Mitarbeiterin selbst gestaltet und darin insgesamt 64 Anzeigen eingebettet. 8 Anzeigen aus 8 Kategorien, von Fluggesellschaften über Banken bis zur Kosmetik. Jene Marken, die ich in der zweiten Runde meines Experiments sah, sollten also gemäß REF andere Marken aus der gleichen Kategorie, die ich in den YouTube-Videos gesehen hatte, aus meiner Erinnerung verdrängen. All das klingt verwirrend? So ging es mir auch. Sarah Clinch musste mir REF 5-mal erklären. Selbst jetzt finde ich es noch immer schwierig, das, was ich in Manchester erlebt habe, zusammenzufassen. Aber so geht Grundlagenforschung in der Psychologie. Und genau die kommt oft zu kurz, wenn Zukunftsvisionen rund um eine neue Technologie gesponnen werden. Für Sarah Clinch fing alles mit großen öffentlichen Displays an. Gemeinsam mit KollegInnen erforschte sie, inwiefern sich die Inhalte, die wir zum Beispiel an der S-Bahn-Station sehen, nutzen lassen für sinnvollere Dinge als Werbung. Schließlich kann man diese Displays dank Sensoren personalisieren. Wenn die Technik weiß, wer vor ihr steht, kann sie angepasste Inhalte präsentieren. Und während die Werbeindustrie dabei direkt an personalisierte Anzeigen denkt, forschte Clinch vor etwa 10 Jahren schon daran, inwiefern andere Inhalte die Erinnerung oder das Lernen verbessern können. In Versuchen zeigte sie Studierenden zum Beispiel Inhalte aus ihrer aktuellen Vorlesung, die diese im Vorbeigehen auf Displays lediglich zur Kenntnis nahmen. Und es zeigte sich, dass die Methode den Versuchspersonen beim Lernen half. Bei Tests konnten sie jene Inhalte besser abrufen, die sie auf den Displays gesehen hatten. Ich fand es spannend, was genau sich die Leute besser merken können, schwärmt Clinch. Mittlerweile hat die Alltagstechnologie aufgeholt. Und die Displays, die uns im Alltag umgeben, verfügen häufig über Sensoren. Theoretisch können sie wissen, wer vor ihnen steht. Irgendwann wurde Clinch klar, wie gefährlich das sein kann. Wir haben kognitive Sicherheitslücken, sagt sie. Denn jetzt können andere Vergessen induzieren. Und wir können uns nicht dagegen wehren, wir merken es nicht einmal. Selbst wenn man weiß, dass der Effekt existiert, sagt sie. Denn auch dann sind die vergessenen Inhalte eben vergessen. Nach dem Experiment sitzen wir in Clinchs Büro zwischen Regalen mit Büchern, Urkunden und technischen Geräten. Ich frage sie, wie sie über die Möglichkeit der erweiterten Erinnerung denkt. Sie holt etwas aus. Es gebe in der Informatik schon lange Ideen darüber, wie technisch manipulierte Erinnerungen unser Leben verbessern könnten. Studien zeigen, dass es Menschen mit Depressionen hilft, wenn sie jeden Abend eine Zusammenfassung glücklicher Momente präsentiert bekommen. Es gibt erste Anzeichen, dass sich eine Demenz möglicherweise herauszögern lässt, wenn Betroffene jeden Abend eine Zusammenfassung ihres Tages ansehen können. Ein befreundeter Professor habe die Idee personalisierter Nachrichten entwickelt, sagt Clinch. Abends laufen im Fernsehen erst die internationalen, dann die nationalen Nachrichten, dann die lokalen und schließlich die persönlichen. Aber was, wenn das System kaputt ist und uns nur die unangenehmen Erlebnisse zeigt? Fragt Clinch. Womöglich ließen sich auf diese Weise Depressionen auch verursachen. Erinnerungen auszulagern und sie hervorzuholen, wenn sie gebraucht werden, das sei nichts Neues, sagt sie. Doch mit der technologischen Entwicklung hat sich die Veränderung unserer Erinnerung beschleunigt. Das semantische Gedächtnis hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, erklärt Clinch. Wir vergessen Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie googeln können. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen, der Google-Effekt. Die Suchmaschine ist also schon heute eine Art ausgelagertes Gedächtnis. Künftig könnten wir wieder mehr Hoheit über unsere Erinnerungen bekommen, indem wir sie selbst archivieren. So zumindest die optimistische Vision. Und wir kriegen Hilfe dabei. Systeme künstlicher Intelligenz könnten künftig automatisiert entscheiden, wann ein Augenblick es wert ist, aufgezeichnet zu werden, und diesen einfach abspeichern. Beispielsweise, wenn Sensoren am Körper, wie etwa Armbänder, über den Herzschlag oder die Schweißproduktion positive Emotionen messen. Oder die KI erkennt, welche Erlebnisse möglicherweise von größerer Relevanz sind. Vielleicht, weil sie eine Person beinhalten, die wir lange nicht gesehen haben, oder eine Reise an ein weit entferntes Ziel. Diese Zukunftsvision hält Clinch jedoch für gefährlich, denn dann verlieren wir die Kontrolle über die Erfassungsphase. Hinzu kommt, KI ist nicht fehlerfrei. Manchmal reagiert sie anders als erwartet, und technische Systeme sind immer auch anfällig für eine Manipulation von außen. Das ließe sich nicht verhindern, sagt Clinch. Kriminelle, ebenso wie staatliche Akteure oder auch die Werbeindustrie, könnten technische Systeme nutzen und zu ihren Zwecken manipulieren. All das geht mit immersiven Medien wie smarten Brillen oder VR-Headsets viel besser als mit den bisherigen Methoden der Psychologie. Bisher gab es altmodische Papierfotografien, sagt Clinch und spielt auf Elizabeth Loftus' Kaufhausexperiment an. Jetzt gibt es KI und Deepfakes. Doch wenn wir heutzutage schon darüber streiten, aus welchen Gründen Kriege entstehen, weil es verschiedene weltanschauliche Perspektiven darüber gibt, was, wann und wie stattgefunden hat, wie viel effektiver wird der Informationskrieg in den sozialen Medien erst sein, wenn er in unseren eigenen Erinnerungen stattfindet. Am nächsten Morgen treffen Clinch und ich uns in ihrem Lieblings-Coffeeshop. Bei Blaubeermuffins erfahre ich meine Testergebnisse. Natürlich sei es schwierig, aus den Daten einer einzelnen Person etwas herauszulesen, sagt sie vorab. Als Wissenschaftlerin arbeitet Clinch mit statistischen Effekten. Aber tatsächlich sticht ein Ergebnis hervor. Von den 8 Banken, deren Anzeigen ich in den Videos gesehen hatte, wurden mir 4 in der zweiten Runde des Experiments präsentiert. 3 von diesen konnte ich am Ende aufzählen. Aber dass ich die anderen je gesehen habe, würde ich bis heute bestreiten. Clinch hat jene Banken, die ich in den YouTube-Videos sah, aber nicht in den späteren Listen, aus meiner Erinnerung gelöscht. Ihre Auswertung zeigt außerdem, dass ich in den Videos keine einzige Restaurantanzeige und damit auch kein Pizzeria-Logo gesehen habe. Dabei hat mir meine Erinnerung doch genau das suggeriert. Aber das Logo der Pizzeria tauchte erst in den nachfolgenden Listen auf. Ich bin manipuliert worden. Nachdenklich verlasse ich Manchester. Und jetzt? Zurück zu Hause kontaktiere ich erneut Elise Bonnet. Nach ihrer warnenden Studie zur Erinnerungsmanipulation arbeitet sie inzwischen an einem weiteren Puzzleteil. Sie untersucht, wie einfach es ist, Menschen virtuelle Erlebnisse im Nachhinein als Erinnerung an eine analoge Situation zu verkaufen. Dabei redet sie ihren Testpersonen gar nicht erst ein, dass bestimmte Dinge real passiert seien, sondern fragt sie ganz offen: Hast du diesen Gegenstand in der analogen oder in der virtuellen Welt gesehen? Die Versuchspersonen hatten einige Tage zuvor verschiedene Gegenstände gezeigt bekommen. Einmal in einem analogen Raum an einem analogen Tisch. Ein andermal mussten sie ein VR-Headset überziehen und sahen Raum und Tisch nur virtuell. Schon kurz darauf konnten sie nicht mehr auseinanderhalten, was analog und was virtuell war. Source Confusion nennt man dieses Phänomen in der Psychologie, also die Verwechslung der Quelle einer Erinnerung. Am Ende meiner Recherche ist das Puzzle komplett. Es ist also prinzipiell möglich, meine Erinnerungen zu verändern und zu löschen. Und es ist sogar möglich, mir unbemerkt neue Erinnerungen einzupflanzen. Für all das gibt es eine wissenschaftliche Grundlage. Und eine Technologie, die weitgehend fertig ist. Sogenannte Mixed Reality Brillen. Zum Beispiel das neue Apple Vision Pro Headset. Jetzt, wo ich die Erkenntnisse meiner Recherche aufschreibe, spüre ich eine Ernüchterung. Ich hatte mich ein wenig in die Idee eines erweiterten Gedächtnisses und das selektive Steuern von Erinnerungen verliebt. Eine Zeit lang war ich wie elektrisiert davon. Ich war drauf und dran gewesen, mir wie Thad Starner mit seiner Hosentaschentastatur selbst eine Lösung zu basteln. Sie hätte wirklich eine zentrale Schwäche von mir auflösen können, meine Vergesslichkeit. Auch für die Erinnerungsmanipulation gibt es positive Anwendungsfälle, zum Beispiel in der Behandlung von Angststörungen, sagt Elise Bonnet. Wir könnten negative Erlebnisse mit Spinnen durch positive ersetzen. Mehr noch. Viele Menschen leiden unter schlimmen Erinnerungen an Gewalt und Krieg. Auch davon könnten Betroffene befreit werden, hatte ich mit Sarah Clinch philosophiert. Aber je mehr ich nun darüber nachdenke, desto fataler erscheint mir diese Möglichkeit. Früher beispielsweise, als Jugendliche, habe ich mich mit Holocaust-Opfern getroffen. Mit Menschen, die im KZ gewesen waren, die das unvorstellbare Grauen überlebt hatten. So schmerzlich deren Erinnerungen für diese Menschen selbst sind, so wichtig sind sie für uns, ihre Nachfahren. Wenn wir alle schlimmen Erinnerungen so manipulieren, dass sie nicht mehr schmerzen, wenn wir künstlich auswählen und löschen, dann hindern wir uns selbst daran, aus ihnen zu lernen. Dann werden wir in letzter Konsequenz eine geschichtslose Gesellschaft. Das betrifft am Ende unsere eigene Identität, die von unseren individuellen und kollektiven Erfahrungen abhängt. Wer wir sind und was uns ausmacht, ist eine der letzten Domänen, die Tech-Unternehmen, Geheimdienste und Kriminelle erobern können. Die Bilder meiner Ex. Vielleicht bewahre ich sie auf als Erinnerung daran, dass alles vorbeigeht. und als Mahnung, dass wir unsere Erinnerung nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten.
Nochmal nachgefragt bei Eva Wolfangel.
Wie leben wir in Zukunft? Das ist eine der Leitfragen der preisgekrönten Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel, der Autorin der Reportage Manipuliertes Gedächtnis, die wir soeben gehört haben. Seit vielen Jahren beschäftigst du dich, Eva, mit Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz und virtueller Realität. Du schreibst für die meisten großen Magazine und Zeitungen in Deutschland und der Schweiz. Du moderierst auch Panels rund um das Thema Digitalisierung. Und vor ein paar Jahren hast du ein Buch geschrieben, das heißt Ein falscher Klick, und es geht um Cyberkriminalität. Mit deiner Familie lebst du in Stuttgart. Eva, wie hat diese Recherche über die Manipulationsmöglichkeiten von Erinnerung deine Einstellung zum Gedächtnis verändert? Kannst du dir deine Erinnerung noch trauen?
Nee, immer weniger. Nee, das hat mich schon beeindruckt. Ich meine, so ein bisschen weiß man das ja schon oder hat es auch schon selber erlebt, ne, dass man sich an manche Dinge besonders gut erinnert und dann irgendwann feststellt, ach so, ich habe da ein Foto davon oder so. Aber das ist immer nochmal so klar geworden, wie relativ das eigentlich ist. Also dass wirklich unsere Erinnerung einfach kein faktentreuer Beobachter ist oder so, ne, sondern dass die permanent im Hintergrund umgeschrieben und verändert wird und Dinge werden neu einsortiert. Und ich habe auch so Erlebnisse gehabt, ich habe mit einer Freundin gesprochen über was wir gemeinsam früher an der Uni erlebt haben. Und wir haben beide eine verschiedene Version davon, also nicht schlimm, wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben eben beide gemerkt, keine von uns kann sagen, kann sein, dass ich mich irre. Beide hatten das Gefühl, nee, ich weiß, ich sehe es doch noch vor mir, wie es damals war, aber es war halt verschieden. Und das ist schon interessant.
Wie habt ihr es aufgelöst am Ende?
Gar nicht. Wir haben es stehen lassen. Wo ich gesagt habe, hey, das ist halt das Problem mit unserer Erinnerung, dass sie uns auch noch vorgaukelt, dass wir doch sicher im Recht sind und das doch noch vor unserem inneren Auge sehen können und so. Und trotzdem ist es halt nicht so. Und da, klar, wenn man das weiß, wir haben uns ja nicht, wie gesagt, nicht drüber gestritten, wenn man das weiß, kann man da auch so ein bisschen drüber lächeln. Aber es ist auch ein bisschen unheimlich, dass man am Ende nicht mehr objektiv feststellen kann, wie es denn nun wirklich war. Wir können es einfach nicht mehr rausfinden.
Gäbe es Wege, wie man das objektiv feststellen könnte?
Also klar, man kann natürlich gucken, ob man Menschen findet, die da dabei waren, aber dann weiß man immer noch nicht, ob deren Gedächtnis nicht auch sie in die Irre führt. Ja, und klar, was mich dann natürlich an dieser Recherche so fasziniert, und das schon seit vielen Jahren, ist halt die Frage, wie können wir, ist es sinnvoll und möglich, Aufzeichnungen zu machen? Also können wir einfach die Realität oder unsere Erlebnisse so konservieren, dass sie für uns für immer zugänglich sind, dass wir einfach nachschauen können? Und das sind so Themen, die mich jetzt auch zum Beispiel bei dieser Diskussion mit der Freundin beschäftigt haben. Hätten wir so eine Aufzeichnung, wie Menschen, die eben so Live-Logging machen, entweder mit Kameras oder mit Ton oder mit einfach selber protokollieren, ihr Leben aufzeichnen, hätten wir dahin zurückspringen können und nachschauen. Und dann hätten wir es gewusst.
Nur hat man wahrscheinlich so eine Aufzeichnungsgeräte, so die Bodycams und so weiter, einfach hatte man mindestens vor ein paar Jahren noch nicht am Körper und jetzt.
Ja,
gibt es ja Menschen, die das haben.
Und es ist ja immer noch die Frage, ob das sinnvoll ist. Ja, ich glaube, damals hätte ich Leuten den Vogel gezeigt, wenn die gesagt hätten, du sollst jetzt immer eine Kamera tragen. Also, selbst wenn die mir gesagt hätten, irgendwie viel, viel später, in 20 Jahren, wirst du dich darüber freuen, dass du es noch weißt oder so. Und ja, und die andere Frage ist ja auch, darum geht es in der Geschichte nicht, aber das finde ich ist die nächste Frage. Das hat ja irgendeinen Sinn, ja, dass wir so funktionieren. Irgendeinen Grund gibt es ja, dass unsere Erinnerungen so subjektiv sind. Ist es überhaupt gut, die jetzt so komplett, also diesen Mechanismus komplett auszuhebeln, indem wir versuchen, die Wahrheit in Anführungszeichen zu speichern, also aufzuzeichnen und dann darin zu suchen? Wer weiß, was dann passiert? Also vielleicht ist uns das dann auch alles zu viel.
Also was glaubst du, warum ist das so? Warum haben wir nicht so ein absolutes Gedächtnis?
Gute Frage. Ich meine schon vielleicht auch, weil es uns hilft, Dinge zu verarbeiten, Dinge einzuordnen. Vielleicht, weil es auch einfach oft gar nicht so wichtig ist. Es ist ja eher, ich habe viel mit den Forscherinnen und Forschern auch darüber gesprochen, wie uns unsere Erinnerung formt und zu Menschen macht. Und so also quasi unsere Identität auch formt, so diese biografische Erinnerung, was habe ich in meinem Leben erlebt. Vielleicht passt die sich auch an, damit wir nicht, dass es ein bisschen eindeutiger ist. Wir Menschen, das zeigt ja Forschung auch ganz oft, wir kommen nicht so gut klar mit Dingen, die sich widersprechen oder mit Uneindeutigkeiten. Vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus, keine Ahnung. Also das ist ja spannend. Die Frage ist natürlich auch, ob man das jemals rauskriegen kann.
Jetzt in der Literatur hat ja im Moment so ein Genre, Hochkonjunktur, sowas wie Erinnerungsliteratur, Memoirs, was ja unter Non-Fiction gilt. Und beim Lesen oder beim Hören deiner Reportage habe ich mich gefragt, ja, ist es, kann man dieser Literatur trauen, beziehungsweise ist das wirklich Non-Fiction, wie das behauptet wird, oder ist letztlich Erinnerungsliteratur nichts anderes als Fiktion?
Ja, oder halt ein Zwischending, ne? Vielleicht kann man auch noch eine Zwischenkategorie dazufügen, weil es ist ja schon nicht bewusst ausgedacht. Fiktion ist ja tatsächlich bewusst erfunden. Und Erinnerungen, da man meint ja schon, man erzählt die Realität. Aber ja, man muss natürlich auch dieses Genre mit Vorsicht genießen oder eben nicht davon ausgehen, dass es wirklich genauso war, wie die Menschen es beschreiben, wie sie meinen, es erlebt zu haben.
Jetzt hast du ja recherchiert zum Thema Gedächtnismanipulation. Und wir haben jetzt 2024, das ist so dieses sogenannte Superwahljahr, weil so viele Menschen auf der Welt wie noch nie dieses Jahr eben Staatsoberhäupter und oder Parlamente wählen können. Und eben, wir haben jetzt von dir erfahren, dass sich eben aber gleichzeitig Informationen aus dem Gedächtnis löschen lassen und andere hineinplatzieren. Jetzt, wenn ich das auf die Politik übertrage, gibt es vielleicht Wege, wie ich mich schützen kann als Wähler, damit ich sozusagen über die Informationen verfüge, die ich brauche, um da mein Kreuzchen, Häkchen, was auch immer, an der richtigen Stelle zu setzen und dann die Stelle, an die ich setzen möchte?
Das ist so eine schwierige Frage. Also tatsächlich ist das Problem ja nicht neu, sondern wird letztlich dadurch nur noch verschärft durch die erweiterten Manipulationsmöglichkeiten. Aber wir sehen es ja jetzt schon mit Desinformation, also dass Menschen viele Dinge glauben, die nicht real sind, die vielleicht nur verbreitet werden, eben um uns zu manipulieren. Und dass es so unglaublich schwierig ist, die auch da wieder davon abzuholen. Ne? Also wenn Leute sich mal in so eine, meine Verschwörungstheorie sind so ein Extrem davon, aber es gibt ja schon kleinere Punkte, wo Menschen einfach was glauben, was sie irgendwo gelesen oder gesehen haben. Und jetzt kommt natürlich jetzt mit so KI und Deepfakes kommt dazu, dass dann Menschen tatsächlich sagen, ich habe doch diesen Videoclip gesehen, das ist doch genauso passiert, ich habe es so mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört. Das kann ja gar nicht anders sein. Und jetzt, das ist ja der Schritt, den wir jetzt gerade lernen als Gesellschaft, dass wir noch kritischer sein müssen mit Quellen und mit Hintergrundrecherchen. Was steckt denn hinter einem Video oder hinter einem Audio? Weil halt mit generativer KI es noch viel, viel einfacher ist, diese Dinge so täuschend echt zu machen, dass natürlich, und unser Gehirn ist ja daran gewöhnt zu sagen, naja, wenn ich den Film sehe, das sieht doch alles echt aus, da sind jetzt keine offensichtlichen Fehler drin, dann ist es ja wahrscheinlich so passiert. Und diese Erinnerungsmanipulation ist dann halt nochmal ein Schritt drauf, ne? Weil wir natürlich erst recht denken, wir können doch unserer Erinnerung trauen, was wir gesehen haben.
Könnte man es auch ins Positive drehen, frage ich mich gerade. Also könnte man theoretisch versuchen, so Fake News und manipulierte Sachen irgendwie aus dem Gedächtnis zu löschen?
Ja, dann ist natürlich die Frage, wer bekommt die Hoheit darüber zu entscheiden, was aus den Gedächtnissen der Menschen gelöscht wird. Das ist ja auch die Diskussion, die haben wir, ne, mit den großen US-Tech-Konzernen und den Plattformen, Social-Media-Plattformen. Wer bekommt die Hoheit zu entscheiden, was da gezeigt werden darf und was nicht? Uns hat sich ja schon auch gezeigt, dass es nicht immer in unserem Sinne ist, wenn wir sagen, das entscheidet Facebook oder das entscheidet US-Regulierung, weil es halt ein US-Konzern ist, weil die schon da auf einem ganz anderen Level natürlich verschiedene Ideen davon gibt, ja, was man zeigen darf und was nicht, also kulturelle Unterschiede einfach oder was ist Fairness auch, was muss gezeigt werden und was muss gelöscht werden und dann noch dazu, das durchzusetzen, also das die Idee ist zwar schön, aber ich glaube, Das eskaliert auf die gleiche Weise, wie das eben in dem Bereich sich auch schon zeigt.
Ja, das stimmt. Sag mal, du bist Autorin, die sich eben mit neuen Technologien beschäftigt. Wie kann ich es mir bei dir zu Hause vorstellen? Ist es alles vollgestellt mit Geräten und du begrüßt jede Neuerung? Oder gibt es Dinge, bei denen du sagst, okay, ich habe mich damit beschäftigt, ich fasse es nicht an, das kommt bei mir nicht ins Haus?
Also ich bin tatsächlich vorsichtig, ne, weil ich mich ja auch viel mit Cybersecurity beschäftigt habe. Deswegen sehe ich zwar schon, dass es total bequem ist, zum Beispiel, wenn man mit seiner Umgebung sprechen kann und einfach nur sagen muss, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich eine Traumvorstellung zu sagen, beam mir doch bitte mal hier mal das Rezept, was weiß ich, ich bin in der Küche, beam bitte mir das Rezept hier oder sag mir einfach Schritt für Schritt und ich kann einfach tun, ich muss nicht ständig mit klebrigen Fingern das Handy anfassen und nachschauen oder das Papierkochbuch noch dazu mit neuen Flecken versehen. Also ich finde schon, sowas ist total super entspannt, unkompliziert, würde das Leben sehr viel leichter machen. Und eigentlich träume ich sogar davon, von einer KI, die mein Gehirn auslesen kann und dann zum Beispiel, wenn ich kriege zu viele E-Mails, ne? Ich schaffe es nicht, auf alle E-Mails zu antworten. Ich sehe die aber oft so vorbeifliegen und denke mir, ja, da würde ich das und das drauf antworten und dann ist sie aber halt weg und dann kommt so viel anderes. Ich hätte gern die KI in meinem Gehirn, die einfach dann direkt für mich die Antwort schreibt, weil die ja weiß, was ich antworten würde. Aber natürlich will ich die nicht in Wirklichkeit haben, weil ich genau weiß, wie gefährlich das ist. Also sicherheitsmäßig, aber natürlich auch manipulationsmäßig. Die kann Dinge falsch verstehen. Also deswegen bin ich wirklich ja, hin und her gerissen. Also wenn du fragst, bei mir zu Hause gibt es nicht besonders viel fancy Technologie oder höchstens im Schrank. Die darf aber, kriegt keine Freiheiten hier.
Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass du ein Buch über Hacker geschrieben hast. Jetzt hast du für uns für Reportagen eben über Gedächtnismanipulation geschrieben. Welche Themen treiben Eva Wolfangel als nächstes um?
Ob ich das schon verraten will? Stay tuned. Es wird natürlich in dem Bereich bleiben. Ne? Und man sieht ja auch immer wieder, oder ich sehe immer wieder, dass das wirkt für mich oft so, als wenn ich so breite Interessen hätte, also Cybersecurity, virtuelle Realität, dieses Metaverse, KI. Aber ich finde, in meinen Recherchen zeigt sich doch immer wieder, dass die sich eben treffen, dass ganz oft dann eben Sicherheitsprobleme eine Rolle spielen oder eben auch die Frage, wie du am Anfang gestellt hast, wie leben wir in Zukunft, die so ein bisschen über allem steht für mich, weil ich das einfach so spannend finde. Die hat ja auch eine große ethische Komponente, wie wollen wir eigentlich leben, selbst wenn das alles möglich ist. Also von daher werde ich weiter in Zukunftstechnologien schauen und versuchen immer so einen Schritt voraus zu sein, ne, vor der realen Welt oder bevor diese Dinge so ein Hype werden, dass alle drüber sprechen und schreiben. Auch, also nicht nur, weil ich gerne exklusive Geschichten haben möchte, aber auch, weil ich glaube, es ist wichtig ist für die Gesellschaft, dass wir wirklich frühzeitig anfangen, uns mit so Themen zu beschäftigen, um eben das noch mitgestalten zu können, um nicht irgendwann, keine Ahnung, in unserem Gedächtnis platzierte Coca-Cola-Anzeigen zu haben oder so ein Zeug, sondern vorher zu überlegen, wie sind wir bereit zu akzeptieren für die Option, unser Gedächtnis zu erweitern und vielleicht sagen wir dann auch, nee, doch lieber nicht.
Ja, wir sind gespannt und bleiben tuned. Vielen Dank, Eva, für deinen Text und dieses Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
Reportagen live, Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Co-Produktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 77. Text Eva Wolfangel, Sprecherin Blanka Winkler, Interview Dimitri Gavrisch mit Eva Wolfangel, Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.